Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.
Mein Name ist Carsten Kluth, ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg & Co. in Hamburg und auch zuständig hier für die Vermögensverwaltung.
Willkommen im Börsenradio, Deutschlands Börsenradio Nummer 1. Ich bin Andreas Groß. Die US-Wahl ist vorbei, das Jahr im Prinzip eigentlich auch. Welche Überschrift bekommt denn das Jahr 2024? Zinswende, Inflation besiegt, Märkte im Höhenrausch?
Ja, das passt alles ganz gut. Vielleicht passt auch, es kommt immer anders, als man denkt. Weil, ich sag mal, wenn man auf das Jahr zurückblickt, kann man sagen, eigentlich alle Aktionäre und Aktionärinnen werden reich beschenkt. Oder fast alle zumindest, wenn man in den richtigen Märkten und Aktien unterwegs gewesen ist. Und davon gab es ja reichlich. Aber wenn man sich so die Rahmenbedingungen anschaut, also das stelle ich immer wieder fest, wenn ich hier mit unseren Kunden und Kundinnen spreche, die sagen mal, meine Güte, ist die Börse eigentlich ein Spielcasino? Es gibt doch so viele Probleme und so viele negative Nachrichten und die Märkte steigen und steigen und steigen. Das passt doch alles gar nicht mehr zusammen.
Es sind ja eigentlich nicht die Märkte, die steigen. Es ist ja ein, zwei Indizes, andere wiederum steigen dann nicht. Und man muss aufpassen, dass man da nicht irgendwie einer optischen Täuschung dann obliegt. Also Markt auf der einen Seite, Zinsen auf der anderen Seite. Beginnen wir doch mal mit den Zinsen. Rückblickend betrachtet, welches Zeugnis stellen Sie aus den Notenbanken?
Na, ich würde mal sagen, eine gute 3 würde ich sagen. Vielleicht, ich sag mal, in Amerika mit einer Tendenz zur 2. In der Eurozone würde ich die Note nicht ganz so gut geben. Wenn man mal das Jahr Revue passieren lässt und mal auf die Erwartungen des vergangenen Jahres schaut und das vergleicht mit dem, wo wir momentan stehen, würde ich sagen, ist vieles so gekommen, wie wir es eigentlich auch vor 12 Monaten erwartet haben. Aber das Jahr verlief ja nicht geradlinig, sondern auch am Anleihemarkt, ja mit Höhen und Tiefen. Also erst hatte man den Eindruck, ja, die Inflation geht runter, sie ist besiegt. Deswegen sind Zinssenkungen dann nur noch eine Frage der Zeit. Und da waren, gerade in den USA, wurden da ja schon sehr sportliche Zinsschritte nach unten eingepreist. Und dann stellte man auf einmal so im April, Mai fest, oh, die Inflation steigt wieder an. Es geht gar nicht jetzt nur immer geradlinig nach unten. Und schwuppdiwupp haben sich die Zinserwartungen dann auf einmal wieder wie so ein scheues Reh verflüchtigt. Und dann sind die Renditen wieder angestiegen und das zum Teil auch sehr heftig. Und jetzt zum Jahresende ist der Eindruck, ja, also es geht doch in die richtige Richtung. Das heißt also, Inflation besiegt, vielleicht noch nicht ganz besiegt, aber zumindest doch auf dem Weg zu dem, was die Notenbanken anstreben, nämlich der 2%-Marke. Da fehlt noch ein kleines bisschen was, sowohl bei uns in der Eurozone als auch in den USA, aber das ist nicht mehr so wahnsinnig viel. Und insofern, ich sag mal, an den Anleihemärkten, die Staatsanleihen, da ist das Jahr nicht ganz so gut verlaufen. Ich sag mal, haben wir ein kleines Plus immerhin. Mehr Geld zu verdienen war sicherlich mit Unternehmensanleihen und auch so mit bestimmten Kategorien von Unternehmensanleihen. Also ich denke da beispielsweise an Cat Bonds, also die Katastrophenanleihen, die sich in diesem Jahr prozentual zweistellig verbessert haben. Oder bestimmte, was weiß ich, wenn man in Nachranganleihen investiert hat, da konnte man als Anleger wirklich tolle Renditen erzielen. Aber ich sag mal, mit den normalen, eher langweiligeren Staatsanleihen ein kleines Plus, immerhin besser als Geldmarkt, aber eben auch nicht viel besser als Geldmarkt.
Aber trotzdem gibt es nur eine 3, also zumindest für den europäischen Part, obwohl sich die Notenbanken ja dann auch relativ frei gemacht haben von diesen ganzen Erwartungen und dem Erwartungsdruck und haben gesagt, nein, wir gucken auf die Entwicklung der Inflation, wir sind datengetrieben, haben sie auch anfangs kommuniziert, haben das auch so durchgesetzt. Also ich gebe denen eine 2, vielleicht sogar mit Tendenz zu 1, aber ich bin ja nur der Laie, Sie sind ja da der Fachmann. Was bedeutet das jetzt aber für die letzten beiden Entscheidungen in diesem Jahr und vor allen Dingen, was für eine Relevanz hat das jeweils?
Ja, vielleicht nochmal kurz zur Erläuterung, warum es nur eine 3 gibt, gerade auch.
Ja, weil Sie ein strenger Lehrer sind, ganz klar.
Zum einen das, aber ehrlich gesagt, das datengetrieben, das finde ich als Volkswirt und als Notenbank zu wenig. Ich sag mal, datengetrieben bedeutet ja tatsächlich nur, ich fahre nur auf Sicht. Ich traue mich nicht. Ich traue mich, keine Meinung mehr zu haben. Ich traue mich, keine Prognose abzugeben. Und damit fehlt für mich das, was eigentlich eine Notenbank auch machen sollte, nämlich vorausschauende Geldpolitik zu betreiben. Und ich sag mal, da hat man sich natürlich, ich sag mal, so ein bisschen durch die Entwicklung 2021/22 auch ins Boxhorn jagen lassen, als man erst mal sagte, naja, ach, die Inflation, das ist alles nur temporär und gar nicht so schlimm. Da hat man festgestellt, oh, ist nicht temporär und doch ganz schön schlimm. Und seitdem, finde ich, hat man das Hören auf Prognosen irgendwie dann ad acta gelegt. Und das ist, was mich ehrlich gesagt stört. dass ich sage, okay, also ich sag mal, data dependent zu sein, da gucke ich immer von Sitzung zu Sitzung, von Woche zu Woche, von Datenpunkt zu Datenpunkt. Damit kann ich auch nicht klar kommunizieren, in welche Richtung es geht. Das ist nicht vorausschauend. Ne? Da fahre ich immer nur auf Sicht. Und gerade in der Eurozone mit den Problemen, die wir hier auch haben, politischer, aber vor allen Dingen auch wirtschaftlicher Natur, würde ich sagen, da braucht es schon mehr Unterstützung von Seiten der Geldpolitik. Klar, man kann der Notenbank jetzt auch nicht alles aufbürden. Ich weiß, viel hat auch die Politik im Köcher, was sie besser machen könnte und müsste. Aber die Notenbank könnte aus meiner Sicht schon etwas unterstützender sein. Deswegen die Note 3. Und was heißt das jetzt eben für die letzten beiden in diesem Jahr anstehenden Sitzungen? Auch da Data Dependency, also die EZB wird deinen Zinsschritt sich weiter vorantasten. Weiter ganz, ganz vorsichtig, ne? Also wie das Kaninchen vor der Schlange. Man hat halt doch Angst, dass die Inflation noch nicht besiegt und dann vielleicht doch mal wieder die Inflationsrate auch mal nach oben geht. Und da ist man nicht mutig und deswegen macht man eben auch nur einen kleinen Zinsschritt. Und die Fed, die wird auch nur einen kleinen Zinsschritt machen. Finde ich dennoch mutiger und besser, weil sie müsste es eigentlich nicht. Denn die Konjunktur in den USA läuft gut. Die bräuchte eigentlich keine Unterstützung, keine zusätzliche Unterstützung durch die Geldpolitik, könnte man meinen. Aber da eben der reale Leitzins an Amerika, also Leitzins abzüglich der Inflationsrate, auch in den USA sehr, sehr hoch ist, glaube ich, tut die Notenbank auch gut daran, nochmal mit 25 Basispunkten hier nachzulegen. Also insofern, beide machen mehr oder weniger eigentlich dasselbe. Aber ich finde, bei der EZB, also wenn es denn wirklich so kommt, das müssen wir erstmal abwarten, aber bei der EZB würde ich sagen, naja, bisschen grummelig, da hätte man auch vielleicht ein bisschen sportlicher zu Werke gehen können. Und bei der Fed würde ich mich freuen, wenn es dann tatsächlich so kommt und Haken dran machen.
Ja, ja, so ist das eben. Wenn zwei das Gleiche tun, heißt das nicht unbedingt, dass sie dasselbe tun. Ist ja interessant. Verlassen wir die Notenkonferenz an dieser Stelle. Schauen wir uns den Markt an. Ich hatte ja gesagt, Markt, Index, also Performance-Index, Kurs-Index, aber 20% im DAX, das ist natürlich schon mal irgendwo eine Hausnummer, auch wenn das Ganze von relativ wenigen Werten getrieben worden ist, ist sicherlich auch eine Überraschung. Was sagt das jetzt aus über das Jahr 2024?
Zunächst einmal sagt das eigentlich aus, das, was Sie auch schon gesagt haben, also man kann als Anleger viel richtig, man kann aber auch sehr viel falsch machen. Also wenn man auf einzelne Aktien setzt, dann kann das gut gehen oder eben auch nicht. Und gerade mit Blick auf Indizes, die haben das Problem oder eben da ist der Sachverhalt, sind alle sogenannte marktkapitalisierungsgewichtete Indizes. Das heißt also, die Aktien, die ein besonders hohes Gewicht haben, die entscheiden über Wohl und Wehe des Gesamtindex. Und im DAX ist es vor allen Dingen eben die SAP, die einen Anteil von mittlerweile 15% hat. Die hat dieses Jahr, weiß ich gar nicht, fast glaube ich 70% Performance beigesteuert. Also insofern kann man sagen, der Großteil der fast 20% DAX-Performance ist auf SAP zurückzuführen. Wenn man SAP rausrechnet, dann sieht es gar nicht mehr so gut aus. Aber das ist ja alles hypothetisch. Es ist, wie es ist. Und in Amerika haben wir denselben Sachverhalt. Der S&P 500 wird von einigen wenigen Aktien dominiert. Der MSCI World wird von einigen wenigen Aktien dominiert. Insofern, wenn man die als Investor, der nur Einzeltitel pickt, im Portfolio hat, dann hat man alles richtig gemacht. Wenn man aber auf andere gesetzt hat, guckt man in die Röhre und sagt, na, da ist eine schöne Bescherung, aber hätte besser laufen können. Ne?
Also wenn man so auf die Nebenwerte gesetzt hat und gewartet hat, die werden sich doch jetzt angesichts der Zinswende, wenn die sich erholen, dann ist man so ein Anleger, der in die Röhre guckt?
Ja, zumindest wenn es um deutsche und europäische, vor allen Dingen eigentlich um deutsche Small Caps geht, die haben schon ein weiteres schlechtes Jahr eigentlich jetzt hinter sich. Und das hat, denke ich, vor allem eben auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung etwas zu tun. Die großen Unternehmen, die DAX-Unternehmen, die hängen mehr an der Weltwirtschaft. Ich sag mal, die machen, glaube ich, 20-25% ihres Umsatzes in den USA. Die sind nicht wirklich stark von der deutschen Wirtschaft abhängig. Also die sind da gut diversifiziert. Das gilt aber für die kleineren und mittleren Unternehmen eben nicht. Deswegen finde ich, ist es jetzt auch nicht so verwunderlich, dass die sich nicht toll entwickelt haben, weil da haben wir eine Menge an Gewinnwarnungen gesehen in der letzten Berichtssaison, da läuft es bei vielen Unternehmen einfach nicht gut. Und da würde ich sagen, auch mit dem Blick auf das, was 2025 kommt, auch wenn wir erstmal hier über 24 sprechen, aber auch mit Blick auf 25, wäre ich da jetzt auch nicht so viel optimistischer, dass es deutlich besser läuft. In Amerika ist es anders. Also da haben die Small- und Mid-Caps seit der Trump-Wahl deutlich Rückenwind bekommen. Vorher war es auch ein eher zähes Unterfangen, aber da geht man davon aus, dass Trump mit Deregulierung, mit Bürokratieabbau, mit Steuersenkungen, dass das gerade auch den kleineren Unternehmen zugutekommt. Und ich sag mal, das ist eigentlich die Blaupause für das, was wir hier auch in Europa bräuchten. Ich sage jetzt nicht, wir brauchen hier Donald Trump als Kommissionspräsidenten der EU oder Bundeskanzler oder sonst was, ist ja alles Quatsch. Aber die Politik, die er betreibt, also wirtschaftsfreundlich, weniger eingreifen und regulieren, das bräuchten wir auch. Wir sind, finde ich, in Europa tatsächlich ja, zu so einem Bürokratiemonster verkommen. Und das wird immer schlimmer. Und das bremst wahnsinnig und das hebelt alle guten Ideen aus und macht das wirklich sehr, sehr schwierig hier für Unternehmen, die vor Ort tätig sind, eine vernünftige Entwicklung hinzubekommen.
Das Interessante bei dieser Entwicklung ist ja auch, dass gerade die Amerikaner, was das Thema Bürokratie, Vorschriften und so weiter angeht, ganz gerne in Richtung Europa zeigen und sagen, macht ihr mal und ihr müsst das tun und sie selber sehen das dann gar nicht so genau. Ist ein geschickter Schachzug.
Ja, also war doch nach der Finanzkrise auch der Fall. Also hier in Europa Bankenregulierung, Basel 2, 3, 4, keine Ahnung, was da sonst noch kam. Und die Amerikaner haben für sich gesagt, ach naja, also eigentlich zu arg wollen wir es doch hier gar nicht treiben. Und wenn man sich jetzt anguckt, ich meine, die größten und erfolgreichsten Banken, aber überhaupt Unternehmen kommen alle aus den USA. Und klar, also da sind eine Menge schlauer Köpfe, aber die haben wir auch. Aber die Rahmenbedingungen sind eben ganz andere. Und das hat unsere Politik auch immer noch nicht erkannt, habe ich so den Eindruck, dass man hier, ich sag mal, ein einheitliches Spielfeld braucht, um da Schritt halten können mit den Amerikanern. Das wird sowieso schwer genug, weil die haben uns schon jetzt so abgehängt. Und da müssten wir schon mit 7 Meilenschritten jetzt hinterherlaufen, um das überhaupt aufholen zu können. Aber so wie ich das momentan einschätze, werden wir das nicht hin.
Was wäre denn eigentlich Ihr Traumjob? Finanzminister, Wirtschaftsminister oder Bürokratieabbauminister?
Ja, Bürokratieabbauminister, das wäre auch eine tolle Geschichte. Damit macht man sich aber natürlich auch, glaube ich, sehr, sehr unbeliebt bei vielen Leuten, weil wir dürfen ja nicht vergessen, ich sage mal, diese Bürokratie hat ja auch mittlerweile so einen gewissen Selbstzweck und führt ein Eigenleben. Da sind ja ganz, ganz viele Leute, die meinen ja auch ganz wichtige Aufgaben zu haben. Und jeder, der da beschäftigt ist, will ja auch was Gutes tun. Und für sich genommen mag das ja auch gelten. Aber ich sage mal, in der Gänze ist das natürlich etwas, was wie so Patex auf den Zahnrädern liegt und dafür sorgt, dass die Zahnräder halt nicht mehr ineinander greifen und unser Wirtschaftsmotor halt, ich sag mal, maximal noch im ersten Gang läuft und wir gar nicht mehr hochschalten können. Mhm. Ich glaube, das wäre für einen wahrscheinlich auch eine Aufgabe, die einen überfordert. Da bräuchte man tatsächlich auch ein gutes, schlagkräftiges Team und man bräuchte aber auch, ich sag mal, den notwendigen Rückhalt dafür, weil das hat die Vergangenheit auch gezeigt. Da kommen Leute mit guten Ideen, die werden dann aber ganz schnell auch wieder sonst wohin geschickt, weil das nicht mehrheitsfähig ist, zumindest nicht von denjenigen, die im Sattel sitzen.
Oder man bräuchte das Ego eines Elon Musk, aber Wirtschaftsminister und Finanzminister, damit macht man sich jetzt auch nicht unbedingt super beliebt und wahnsinnig viele Freunde, aber für Sie wäre das nichts.
Naja, ich sag mal, unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen ist es halt auch sehr, sehr schwierig, da vernünftige Impulse zu setzen. Was meine ich damit? Ich meine, wir in Deutschland haben halt nach wie vor das Thema mit der Schuldenbremse. Ich bin da kein Fan von. Ich glaube, darüber haben wir auch schon gesprochen, warum das der Fall ist. Ich habe selber Kinder, ich will denen jetzt auch keinen Schuldenberg hinterlassen. Auf der anderen Seite will ich denen aber auch keine marode Infrastruktur überlassen und nicht mehr funktionierende Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser. Also ich glaube, wir haben einen wahnsinnigen Investitionsbedarf und wir sind immer, gerade in Deutschland, sehr, sehr dogmatisch. Wir haben die Maastricht-Kriterien, die wir einhalten wollen. Und das machen wir gut. Also wir sind eines der wenigen Länder, das die Maastricht-Kriterien nahezu perfekt einhält. Und dann haben wir noch die Schuldenbremse obendrauf, die dazu führt, wenn wir das in den nächsten Jahren beibehalten, dann sinkt unsere Schuldenquote nicht nur auf 60%, was Maastricht vorsieht, sondern sind wir in 10 oder 20 Jahren bei 40% oder 30%. Dafür kann man sich feiern und sagt, oh toll, wir haben gar keine Schulden. Aber ich gehe jede Wette ein, wir werden auch kein Wachstum haben. Da ist mir die Denke auch in der Politik zu dogmatisch. Vielleicht mache ich es mir da auch zu einfach, aber ich sage, wir brauchen da vernünftige Mittelwege. Wir müssen pragmatischer vorgehen. Wenn es da die Möglichkeit gäbe, dann bin ich mit an Bord. Aber ich befürchte, das ist das Wunschdenken.
Im Februar ist Wahl. Also vielleicht ist die Zeit ein bisschen knapp, also dass Sie Ihren Hut dann noch in den Ring werfen. Aber mein Gott, mal gucken, was die Zukunft bringt. Was bringt das Jahr 2025? Ein weiteres Jahr mit 20%, um beim DAX zu bleiben, würde vermutlich überraschen. Wo justieren Sie Ihre Anlagestrategie nach?
Also wir justieren sie im Moment gar nicht nach, weil wir natürlich immer quasi mit vorausschauen und weitblickend investieren. Und wir waren das ganze Jahr über mit einer hohen Aktienquote unterwegs. War gut. Und die behalten wir auch bei. Auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt nicht die Erwartung habe, dass wir mit dem DAX im nächsten Jahr nochmal die 20% schaffen werden. Ich glaube schon, dass auch mit dem DAX im nächsten Jahr noch eine ganz ordentliche Wertentwicklung zu erzielen sein wird. Aber die würde ich jetzt prozentual eher im einstelligen Bereich verorten. Und das liegt eben daran, ich meine, wenn man jetzt mal auf die letzten beiden Jahre zurückguckt, muss man sagen, die Unternehmensgewinne, die ja eigentlich die Kursentwicklung prägen sollten, die sind jetzt in den vergangenen zwei Jahren nicht gestiegen, und obwohl wir deutliche Kurszuwächse haben. Das heißt also, man sieht, das geht nicht immer Hand in Hand. Also Unternehmensgewinne und Kurse, das passt nicht immer zu 100% zueinander. Aber ich würde sagen, nach zwei Jahren, wo sich das schon ein bisschen voneinander abgekoppelt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass das im dritten Jahr auch noch so sein wird. Die Analysten, die Unternehmensanalysten erwarten für die DAX-Unternehmen wieder so ein Plus von 10%. Da glaube ich, dass das zu optimistisch ist angesichts der Wachstumserwartungen, die wir hier insbesondere auch für Deutschland haben werden. Und nicht das, was die Weltwirtschaft macht, aber ich sage mal, das ist ein bisschen zu optimistisch. Und deswegen würde ich sagen, hoher prozentualer einstelliger Kurszuwachs beim DAX, mehr in den USA. Ich meine, gut, das machen natürlich im Moment alle irgendwie, sich in Richtung der USA aufzustellen. Aber da würde ich sagen, sind die Perspektiven tatsächlich auch besser, was die Aktienanlage angeht.
Carsten Klude, der Chefvolkswirt von MM Warburg. Unser letztes Interview im Jahr 2024. Ein sehr schönes Interview, wie auch die anderen davor. Dankeschön, schöne Weihnachten, guten Rutsch, und wir sprechen uns wieder im neuen Jahr 2025.
Vielen Dank, Herr Groß, auch für Sie. Alles, alles Gute.
Börsenradio Network AG.